Gut, das letzte Mal haben wir begonnen, in Eichfelder mit Pfadintegralen zu quantisieren. Und wenn ihr euch erinnert, beim kanonischen Formalismus war da auch gewisse Schwierigkeiten. Also es ging nicht geradlinig durch und damals musste man ja gewisse Techniken anwenden. Also ich will ins Detail gehen, drei Wege haben wir damals uns angeschaut, wie man zumindest das Photonfeld quantisieren kann. Aber es war irgendwie kompliziert und auch nicht so richtig systematisch. Und jetzt eben zweiter Versuch mit diesem anderen Formalismus, nämlich dem Pfadintegralen. Und da will ich die wesentlichen Dinge vom letzten Mal nochmal anschreiben, weil wir da mittendrin hängen geblieben sind. Also Pfadintegral, Quantisierung von Eichfeldern. Und also die Methode, die man da dann anwendet, wo wir begonnen haben, das ist Eichfixierung und wo wir gerade dabei sind, die sogenannte VDF-Popov-Methode. Also nochmal zur Erinnerung, was eigentlich die Schwierigkeit war, warum das Pfadintegral nicht funktioniert, zumindest Verstörungstheorie geradlinig, ist, dass der Propagator, den wir ja brauchen, also der freie Propagator vom Gluon, dass der nicht existiert. Also da haben wir das letzte Mal versucht, den auszurechnen, wie wir es halt immer getan haben für Propagatoren und gesehen, dass also der Operator, den wir invertieren müssen, dass der Nullmoden hat und damit eben kein Inverses besitzt und damit kein Propagator existiert. Und also der Versuch ist halt jetzt über eine Eichfixierung, also da haben wir starke Indizien gesehen, dass wir es dann invertieren können. Nur müssen wir halt irgendwie dieses Pfadintegral rigoros umschreiben, dass es nach wie vor richtig ist und irgendwo da diese Eichfixierung einbauen. Gut, und also eine Eichfixierung erfordert immer eine Eichbedingung. Das ist halt die entsprechende Einschränkung an diese zu vielen unphysikalischen Freiheitsgrade. Und in unserer Notation soll das auch mit F bezeichnet werden. Das hat einen Farbindex, also das ist eine Funktion vom Eichfeld. Und ja, das soll 0 sein. Also diese Gleichung ist halt eine zusätzliche Bedingung an die möglichen erlaubten Viererpotenziale. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir ein Beispiel angegeben, nämlich die Lorentz-Eichung, die man häufig verwendet. Da würde das Ganze aussehen, FA von A gleich D mü A mü A von X, also an jedem Raumzeitpunkt muss sozusagen die Viererdivergenz von diesem Eichfeld verschwinden. Dann auch, um das nochmal in Form von dem Bild zu veranschaulichen, das ist zumindest für mich relativ hilfreich. Also der Raum der Eichfelder, der ist unendlich dimensional, weil es Funktionen sind. Ich kann nur in zwei Dimensionen halbwegs vernünftig zeichnen. Deswegen sind diese beiden Achsen jetzt stellvertretend für unendlich viele Freiheitsgrade von irgendeinem Eichfeld. Und dann haben wir da so geschwungene Linien eingezeichnet und das sind die sogenannten Eichorbits. Das haben wir das letzte Mal definiert, ein Eichorbit. Das ist eine Hyperfläche in diesem Funktionenraum von physikalisch äquivalenten Feldkonfigurationen. Also das heißt, wenn ich irgendwo auf so einem Eichorbit starte und eine Eichtransformation mache, dann komme ich halt wieder an irgendeinem Punkt von dem Eichorbit raus oder anders ausgedrückt, wenn ich irgendwo starte und alle denkbaren Eichtransformationen macht, dann habe ich mir diesen gesamten Eichorbit konstruiert. Aber das ist auch keine Linie, sondern ein hochdimensionales Gebilde. Nur in zwei Dimensionen keine Hyperfläche, höchstens als eindimensionale Linie zeichnen. Gut, und dann brauchen wir noch die Eichbedingungen in diesem Bild. Und das ist halt auch irgendwie eine gekrümmte Fläche. Und die hat halt idealerweise genau einen Schnittpunkt mit jedem Eichorbit. Also das hier ist dieses FA von A gleich 0. Und wenn man halt unser Pfadintegral und unsere zulässigen Eichkonfigurationen auf diese gelbe Überfläche, also auf diese Konfiguration, die die Eichbedingungen erfüllen, beschränken, dann hat man halt gerade eine Feldkonfiguration für jede physikalische Situation. Und die Hoffnung ist dann halt, wenn man das rigoros tun, dass man dann einen Invertierbandpropagator haben und halt nach wie vor alles vernünftig und richtig quantisiert haben. Gut, und ja, ohne genau zu verstehen, was der Nutzen von diesem Objekt ist, haben wir das letzte Mal noch eine Definition gemacht, nämlich die sogenannte VDF-Popov-Determinante. Wir haben noch nicht mal gesehen, warum das eine Determinante ist, aber das kommt jetzt dann gleich. Also momentan ist es falsch, VDF-Popov-Determinante. Momentan ist es einfach ein mathematisches Objekt und die Definitionsgleichung von Delta FP, das hängt auch vom Eichfeld ab, ist folgendes: 1 gleich diese VDF-Popov in der Determinante mal ein Integral über alle Eichtransformationen und dann ein Delta-Funktional von meiner Eichbedingung F von AG. Und naja, das hier ist auch wieder als Pfadintegral zu verstehen, oder vielleicht sollte man besser Funktionalintegral sagen. Also das ist ein Integral, ein hochdimensionales, an jeder Stelle in der Raumzeit. Und da muss ich eben über das entsprechende Gruppenelement integrieren. Und das war das Letzte, was wir das letzte Mal diskutiert haben. Dieses DG, das ist ein sogenanntes Haarsches Maß. Und ein Haarsches Maß bedeutet, dass ich eben über diese Menge aller Gruppenelemente in fairer Art und Weise integriere. Also ich keins auszeichne, keins ein größeres Gewicht gebe. Und naja, wir haben Beispiele gemacht bei U1, das ist sehr offensichtlich, was man verwendet. Im Allgemeinen hat man folgende Bedingungen, die wir mal jetzt dann auch verwenden. Wenn ich über so ein Gruppenelement integriere und irgendeine Funktion von diesem Gruppenelement angucke, dann muss das identisch sein zu einer Integration über G'. Ich werde das gleich noch genauer hinschreiben. Also das ist ein verschobenes Gruppenelement, wenn man so will, und die gleiche Funktion von den Originalgruppenelementen. Also G' von X ist G von X H und H ist Element SUN beliebig. Also das heißt, wir können irgendein Gruppenelement hinmultiplizieren in unserer Koordinatentransformation, über die neuen Koordinaten des Gruppenelements in gleicher Art und Weise integrieren. Und wenn wir irgendeine Funktion f von der Gruppe haben, dann muss da dasselbe rauskommen. Und das ist halt gerade das, was ich gesagt habe, dass das eine faire Integration über jedes Element ist, also keins bevorzugt wird. Gut, und also da waren wir jetzt stehen geblieben. Und bevor wir aufs Pfadintegral zurückgehen, noch ein paar Eigenschaften von diesem Objekt, dieser VDF-Popov-Determinante. Also das Erste, was wir gleich beweisen wollen, ist, dass diese VDF-Popov-Determinante Eichinvariant ist. Das heißt, Delta FP von A gleich Delta FP von einem eichtransformierten A. Naja, und das kann man relativ leicht zeigen, diese Aussage. Also starten wir mit Delta FP hoch minus 1 von A. Also da ist nicht viel dabei, warum ich jetzt das minus 1 nehme. Ich möchte halt diesen Ausdruck hier angucken. Also dividiere ich einfach durch die VDF-Popov-Determinante durch. Und dann schreibe ich ein Integral über also die alle Eichtransformationen. Und anstelle von g nenne ich das jetzt einfach g' mal g. Und auch wieder Delta A, da muss ich halt auch g' schreiben. Also da ist, Moment, f habe ich vergessen. Da ist jetzt auch nicht viel passiert, außer dass ich halt g umbenannt habe in g' mal g. Und ja, in dem nächsten Schritt, das ist eigentlich auch eine Kleinigkeit, also vorne ändert sich nichts, ich integriere nach wie vor über g' und Delta von f. Und jetzt splitte ich einfach das g' und dieses g in zwei hintereinander ausgeführte Eichtransformationen auf. Also ich mache erst a g und dann, wenn das halt fertig ist, dieses g'. Also ich multipliziere nicht die Gruppenelemente zusammen, sondern mache zwei Eichtransformationen hintereinander, was natürlich genau dasselbe Ergebnis gibt. Gut, und ja, jetzt verwende ich diese Bedingung von diesem Haarschen Maß, was wir da unten halt hingeschrieben haben. Also ich kann irgendeine Funktion vom Gruppenelement halt auch über transformierte Koordinaten integrieren. Und ja, die transformierten Koordinaten, die ich jetzt verwende, ist halt anstelle von g' einfach dieses g'. Dann habe ich Delta f von ag g'. Und jetzt haben wir genau das stehen, was wir wollen, nämlich das ist die Definition der Verdeev-Popov-Determinante für ein eichtransformiertes Feld mit der Eichtransformation G, also Delta Fp hoch minus 1 von Ag. Also diese Aussage, die wir dann später brauchen, dass wir halt im Pfadintegral diese Ersetzung einfach machen können. Ein eichtransformiertes Feld in der Verdeev-Popov-Determinante durch nicht eichtransformiertes zu ersetzen. Dann eine zweite Sache für dieses Delta Fp, das bezieht sich auf diesen Namen. Warum sage ich überhaupt, dass das eine Determinante ist? Und das möchte ich jetzt demonstrieren. Und zwar ist Delta Fp für spezielle Eichkonfigurationen eine Determinante, nämlich das entspricht für Eichkonfigurationen A die Eichbedingung erfüllen, das heißt für die f von a gleich 0 gilt. Eine Determinante. Und also zu dem Zweck schreibe ich wieder die inverse Verdeev-Popov-Determinante hin und verwende erstmal die Definition, also das ist Integral dg Delta f ag. Gut, jetzt kommt diese Einschränkung, die wir da gemacht haben. Also wir betrachten eine Eichkonfiguration, für die gilt f von a ist gleich 0. Und ich brauche im Prinzip nur über diese g's integrieren, wo halt tatsächlich die Delta-Funktion dann auch 0 ist, sonst hat er das keinen also wo das Argument der Delta-Funktion 0 ist, weil wenn das Argument der Delta-Funktion nicht 0 ist, dann gibt es natürlich keinen Beitrag zum Integral. Also ich kann mich auf diese Bereiche der Gruppenelemente beschränken, die halt gerade dieses A so hinbringen, dass es die Eichbedingung erfüllt. Nur per Definition ist es halt gerade das nicht eichtransformierte A, das A, was die Eichbedingung erfüllt. Wenn ich also da oben jetzt ein G dranhänge, dann bringt mich sozusagen jede Eichtransformation weg von dieser Eichkonfiguration, die die Eichbedingung erfüllt und damit zum Integral beiträgt. Mit anderen Worten, was ich tun kann oder was ich tun sollte, ist meine Integration beschränken auf Gruppenelemente, die halt in der Nähe der 1 liegen. Dann habe ich nach wie vor das volle Integral drin. Also, jetzt gucken wir uns das hier an, wegen FA von A gleich 0 kann Integral dg auf die Umgebung von g gleich 1 beziehungsweise, wenn wir es anders parametrisieren, beziehungsweise bei g gleich e hoch i, wie haben wir das letzte Mal geschrieben, ich glaube lambda a mal ta, also wenn wir das Gruppenelement in dieser Art und Weise mit den Erzeugenden parametrisieren, auf die Umgebung von Lambda A gleich 0. Beschränkt werden. Also ich denke, es ist offensichtlich, wenn ich Lambda auf 0 setze, dass dann das Gruppenelement 1 rauskommt. Also kann ich mich halt auf infinitesimale Lambdas beschränken und habe damit die Identität in meine Integration drin. Gut, und also Satz oder die Aussage geht sozusagen hier jetzt weiter. In dieser Umgebung ist ein harsches Maß, was wir halt brauchen für diese Integration, Integral dg gleich Integral d Lambda 1 bis d Lambda n Quadrat minus 1. Also das heißt, wenn ich mich in der Nähe der Identität bewege, dann kann ich über diese Parameter Lambdas wie über kartesische Koordinaten flach integrieren. Und das ist, denke ich, auch nicht weiter erstaunlich, zumindest wenn ihr irgendwann mal Differentialgeometrie ein bisschen Kontakt hattet. Also jede gekrümmte Mannigfaltigkeit kann ich halt lokal durch einen flachen Raum beschreiben, den sogenannten Tangentialraum. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo mal gesehen habt. Also anschaulich ist es halt, wenn ihr irgendwie eine gekrümmte Fläche habt oder was, wenn ihr ein hinreichend kleines Gebiet nehmt, sieht es wie eine Ebene aus, nämlich wie die Tangentialebene. Und in der Ebene kann ich halt flach integrieren und mache sozusagen nichts verkehrt oder behandle diese gekrümmte Fläche nicht in einer unfairen Art und Weise. Nur wenn ich halt einen endlichen Schritt von irgendeiner gekrümmten Oberfläche weitergehe, ich meine, dann kommt tatsächlich die Eigenschaft der Krümmung irgendwann zum Tragen und dann bräuchte ich eine Jacobi-Determinante. Aber wegen diesem winzigen Gebiet ist das ja halt, was da steht, ausreichend. Und das ist halt sehr angenehm im Folgenden, weil man halt keine komplizierte Funktion oder irgendwas reinkriegen. Also, damit können wir das ja jetzt weitermachen. Das ist also dann Integral groß d Lambda, also an jedem Raumzeitpunkt habe ich halt so einen Satz von n Quadrat minus 1 Lambdas, über die ich wie im flachen Raum integriere. Nach wie vor ein Delta f AG Gut, und jetzt mal eine Koordinatentransformation, um diese Delta-Funktion da aufzulösen. Also anstelle von Lambda will ich jetzt über f selber integrieren. Also das ist ein Trick oder eine Sache, die ihr auch häufig schon bei normalen Delta-Funktionen gesehen habt. Bin mir relativ sicher. Und was jetzt halt reinkommt nach so einer Koordinatentransformation, ist der Betrag von der Jacobi-Determinante, wobei halt die neuen nach den alten Koordinaten abgeleitet werden. Also Delta FA nach Delta Lambda B. Das Ganze bei Lambda gleich 0, also da bewegt sich ja diese Integration, wie wir gesagt haben. Betrag braucht eine Jacobi-Determinante und damit es richtig ist, muss ich hier ein Minus 1 machen. Und dann nach wie vor dieses Delta F. Also das ist jetzt im Prinzip auch nichts Schwieriges. Das ist eine ganz normale Koordinatentransformation, nur halt in unendlich vielen Koordinaten, was ich hier hingeschrieben habe. Gut, und naja, wenn ich halt ein Integral df habe und ein Delta von f, dann heben sich die gerade weg. Und das, was halt übrig bleibt, ist gerade das Objekt, was noch dasteht, nämlich Betrag der Determinante Delta fa nach Delta Lambda b an der Stelle Lambda gleich 0 hoch minus 1. Gut, und wenn ihr guckt, wo wir gestartet sind, also das war, ich schreibe es nochmal hin, die linke Seite, die inverse Vadef-Popov-Determinante von A. Naja, und damit ist das, was ich halt behauptet habe, oder was auch die Überschrift dieses Unterpunkts war, ist damit demonstriert, dass Delta Fp halt tatsächlich begrifflich eine Determinante ist. Nämlich, wenn ich halt die Eichbedingung ableite nach den Parametern meiner Eichtransformation und davon die Determinante nehme, das ist dieses Delta Fp. Hier sollte ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu schreiben, wo ich das erste Mal dieses Zeug auftrat. Also das ist halt wieder als Pfadintegral zu verstehen. Mit anderen Worten, ein Produkt über alle x und über alle Farbindizes und dann d Lambda a von x. An der Stelle will ich noch auf was hinweisen, wo ich in der Literatur nie verstanden habe bisher. Ich weiß nicht, ob es ein Argument gibt oder ob es einfach verkehrt ist und sich dieser Fehler ein paar Schritte später automatisch wieder korrigiert. Also wenn ihr euch an Koordinatentransformationen in mehr Dimensionen erinnert, dann erinnert ihr euch hoffentlich an diese Formel, insbesondere, dass bei der Jacobi-Determinante Betragsstriche stehen müssen. Was man in den Büchern, zumindest die ich kenne, ausnahmslos findet, ist, dass diese Betragsstriche hier einfach nicht zu finden sind. Die waren kommentarlos weggelassen. Und das ist meines Erachtens nicht richtig, oder zumindest ich sehe keinen offensichtlichen Grund, warum diese Determinante positiv sein sollte. Also ich wüsste nicht, wie man das argumentieren könnte. Deswegen würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall die Betragsstriche erstmal stehen lassen. Wenn er 10 oder 20 Minuten noch wartet, im Pfadintegral steht die Vadef-Popov-Determinante sowohl im Zähler wie auch im Nenner drin. Und dann ist es natürlich so, dass sich ein mögliches Vorzeichen wieder rauskürzen wird, da man argumentieren kann, dass die Vadef-Popov-Determinante entweder positiv oder negativ ist. Und das ist der Ausdruck, mit dem wir halt arbeiten und der dann auch irgendwann in den Büchern auftritt. Also das heißt, das Endergebnis, da habe ich keine Zweifel, was man in der Literatur findet, aber ich werde im Gegensatz zu den Büchern jetzt an der Stelle diese Betragsstriche noch stehen lassen. Wenn mal irgendjemand von euch ein Argument sieht, warum diese Betragsstriche hier bereits wegfallen können oder wie man das zeigen kann, dass vielleicht diese Determinante immer positiv ist oder was, dann wäre daran interessiert. Also wenn er wahrscheinlich nachliest, wird er jetzt hier eine kleine Differenz finden zu dem, was man typischerweise in den Büchern sieht. Wird der Betrag kommentarlos weggelassen. Gut, also jetzt haben wir dieses notwendige Objekt Delta FP definiert und auch zwei wichtige Eigenschaften bewiesen. Jetzt können wir aufs Pfadintegral zurückgehen und versuchen mal, diese Eichfixierung da zu realisieren. Und dazu schreiben wir unser Pfadintegral um. Indem man, wie man es häufig macht in der Physik, eine 1 einfügt. Also das Pfadintegral, wie man es halt naiv macht, wie wir es letzte Stunde getan haben, ist Integral dA e hoch minus s von a. Naja, und jetzt schreibe ich da einfach eine 1 rein. Und eine 1 haben wir hier eben zur Verfügung mit dieser Fadeev-Popov-Determinante. Also ist das offensichtlich identisch zur Integral dA Delta Fp von A Integral dG Delta F von AG e hoch minus S von A. Gut, dann kann ich diese beiden Funktionalintegrale vertauschen. Also dieses Integral dg nach vorne ziehen. Dann, ja, ich sage gleich, warum ich das darf. Also dieses Integral dA, das ersetze ich durch ein Integral dAg. Also das ist auch eine Identität, oder beziehungsweise ich kann über Eichfelder, über eichtransformierte Eichfelder integrieren. Das mathematische Argument, wie gesagt, gebe ich gleich. Dann die Fadeev-Popov-Determinante. Da kann ich mein Eichfeld A durch AG ersetzen. Das haben wir da oben bewiesen. Also Beweis. Hier oben. Dann haben wir Delta F. Da steht ohnehin das AG drin. Das lasse ich so. Und dann E hoch minus SAG. Und warum ich hier in der Wirkung das Eichfeld durch das Eichtransformierte ersetzen kann, das ist wieder einfach, weil halt die Wirkung Eichinvariant konstruiert wurde, also das macht keinen Unterschied. Gut, also das heißt, das Einzige, wo wir noch drüber reden müssen, ist, warum ich hier anstelle von dA, dAg schreiben konnte. Naja, und das ist eigentlich auch nicht sehr schwierig, also Integral dA ist Integral dAg, weil ich schreibe die Eichtransformation vom letzten Mal auf, A μ geht über in A μ g und dass es ein G A mu plus I durch Kopplungskonstante G D mu G hoch minus 1. Also machen wir hier vielleicht noch X hin, um das von der Kopplungskonstante zu unterscheiden. Okay, also warum ist das die Begründung dafür? Das ist deswegen die Begründung, weil hier haben wir eine A unabhängige Translation. Und hier an den Seiten, da haben wir unitäre Rotationen. Gut, und das ist eine Sache, die wir wissen, wenn wir eine Koordinatentransformation in Form von einer Translation machen, dann ändert sich das Integrationsmaß nicht. Also wenn er in einer Dimension über x integriert oder über x plus eine Konstante, da ist der Jacobi offenbar 1. Und wenn er irgendwie Rotationen macht oder halt im Komplexen sind es unitäre Rotationen, dann kriegt er halt auch die Determinante von dieser Rotationsmatrix rein, aber diese Determinante ist auch 1. Und im Prinzip so eine Eichtransformation ist nichts anderes als eine Hintereinanderschaltung von einer Verschiebung und dann halt eine zweite Transformation, nämlich eine unitäre Rotation. Und deswegen wird sich halt keine Jacobi-Determinante ergeben, wenn ich diese Koordinatentransformation von A auf AG mache. Also beide Operationen. Oder also ich würde schreiben Transformationen verändern das Integrationsmaß nicht. Naja gut, und also jetzt kann ich noch einen letzten Schritt in dieser Zeile hier machen und das mache ich mit einer anderen Farbe, dass ich nicht so viel nochmal schreiben muss. Jetzt mache ich einfach eine Umbenennung der Integrationsvariablen AG auf A wieder und das ist halt nichts anderes, als dass ich diese Gs, die jetzt überall auftreten, wo ein A steht, einfach wegstreiche. Und was ich damit gewonnen habe, ist halt, dass ich diese Integration über die Eichtransformationen, die ist jetzt in gewisser Weise ein völlig belangloser Vorfaktor, weil im ganzen Ausdruck dieses G verschwunden ist. Und nichtsdestotrotz ist halt mein Pfadintegral jetzt doch ein durchaus anderes, also insbesondere eins, wo halt eine Delta-Funktion von der Eichbedingung drinsteht. Mit anderen Worten, das Relevante, was jetzt hier halt steht, ist eine korrekte Umschreibung von unserem Startpunkt auf dem Pfadintegral, wo wirklich nur noch Eichfelder eingehen, die halt diese Eichbedingung erfüllen. Eichorbit genau einmal schneidet. Also das heißt, an dem Punkt oder von dem Punkt an stimmen diese Literaturergebnisse oder das, was er in Büchern findet, wieder mit meiner Präsentation überein, warum halt mittendrin, wie gesagt, da Betragsstriche bei mir stehen müssen und die Leute, die die Bücher oder Paper schreiben, die weglassen können, das weiß ich nicht, ob das Schlampigkeit ist oder ob die irgendwas sehen, was ich nicht sehe, da müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Gut, also jetzt haben wir zwar irgendwie ein Erzeugnis funktional, wo halt die Eichbedingung realisiert ist, aber dieses Ding kann man irgendwie schlecht verwenden mit den Techniken, die wir bisher immer verwendet haben. Und zwar, bisher haben wir halt mehr oder weniger immer die gleiche Struktur gehabt, nämlich ein Integral über alle Felder, dann E hoch eine Wirkung und so ein Term mit irgendwelchen Quellen. Aber diese Delta-Funktion da vorne und diese VDF-Popov-Determinante, die stören oder haben irgendwie eine andere Struktur. Also es wäre jetzt schön, wenn man halt diese beiden störenden Dinge irgendwie in diese Wirkung da oben einbauen könnten. In einer Art und Weise, dass man das Ganze halt sinnvoll oder vernünftig weiterverarbeiten können. Also deswegen wird unser Ziel jetzt sein, bringe Z von J in die Form Z von J gleich 1 durch Z Integral dA E hoch minus, und nennen wir das S effektiv von A, also das soll halt nicht die tatsächliche Young-Mills-Wirkung sein, sondern irgendwie eine Erweiterung der Young-Mills-Wirkung, sodass diese Della-Funktion, diese VDF-Popov-Determinante damit drin ist, plus also dieser Term über die Quellen E hoch 4x J μ a von x a μ a von x. Also, das heißt, konstruiere SF so, dass die Eichfixierung Delta F von A und die VDF-Popov-Determinante enthalten sind. Gut, und ja, das ist nicht ganz einfach, da brauchen wir wieder ein paar Schritte. Also das Erste, was wir machen, ist, wir ersetzen diese Eichbedingung F von A durch ein bisschen eine schwierigere Eichbedingung, nennen wir sie F' von A, und das ist unser altes F von A, wie auch immer das aussieht. Also es könnte zum Beispiel diese Lorentz-Bedingung sein, die ich als Beispiel gegeben habe, d μ a μ a, oder ja, jede beliebige andere zulässige Eichbedingung, da werden wir später noch Beispiele machen. Und naja, der Unterschied zwischen F' und F ist, dass das Ganze einfach eine Konstante verschoben ist. Und diese Konstante will ich B nennen, die braucht auch einen Farbindex und einen Raumzeitindex. Also B ist A unabhängig. Also ein beliebiges, wenn man es fällt, was auch immer das, also eine direkte physikalische Entsprechung hat es nicht, deswegen fällt in Anführungszeichen, es hat eine beliebige Funktion dieser mathematischen Struktur. Und das Wichtige ist halt, dass es auch so einen Farbindex da hat, damit man das sinnvoll auf FA drauf addieren kann. Gut, und naja, wenn ich diese Ersetzung mache, dann habe ich halt ein Z von J ist 1 durch Z Integral dA Delta F' oder aber ich schreibe es gleich aus, Delta F von A minus jetzt dieses Feld B, dann Delta Schlange Fp von A I hoch minus S von A plus Integral D hoch 4x J mu A von x A mu A von x. Eine Sache ist wichtig, dieses Delta Fp ist jetzt das Delta Fp für diese neue Eichbedingung F', sonst wäre es verkehrt. Also die Vadeev-Popov-Determinante, glaube ich, steht jetzt, naja, steht in Form von der Determinante da, aber man sieht es vielleicht besser an der ursprünglichen Definition, die enthält halt gerade die Eichbedingung. Also das heißt, wenn ich jetzt die Eichbedingung F' statt F verwende, und meine Gleichung wieder hinschreibe, wie ich es offenbar gemacht habe, weil in der Delta-Funktion f minus b steht, dann muss ich hier auch die Vadeev-Popov-Determinante für f' nehmen. Aber wir werden gleich sehen, dass das keinen großen Unterschied macht. Deswegen ist es eher eine Feinheit und eine Subtilität. Brauche ich mehr Platz. Gut, also nach dieser Ersetzung wollen wir uns Gedanken machen über die Vadeev-Popov-Determinante, was wir damit tun können. Und ja, eine Sache, wo wir das vorletzte Mal gemacht haben, immer Fermionen diskutiert haben, eine Determinante, die kann ich schreiben als Integral über diese Grassmann-Zahlen. Also wir hatten damals uns überlegt bei Fermionen, wie sieht ein Gauss-Integral mit Grassmann-Zahlen aus? Und das Resultat war, dass so ein Gauss-Integral über Grassmann-Zahlen gerade die Determinante von diesem Operator halt zwischen diesen Grassmann-Zahlen war. Und jetzt können wir dieses Ganze halt umdrehen, wenn wir also die Determinante von so einem Operator oder was haben, dann können wir das Ganze als Pfadintegral über Grassmann-Variablen schreiben und halt indem wir eine E-Funktion reinschreiben und eine Grassmann-Variable von links und von rechts an diesen Operator dran multiplizieren. Und das hat halt den Effekt, dass wir diese Determinante tatsächlich in Exponenten hochheben können und, wie es unser Ziel ist, das Ganze zur Wirkung dazuschlagen. Also eine Determinante kann als Gauss-Integral über Grassmann-Variablen geschrieben werden. Also siehe das Kapitel über Fermionen. Also in unserem konkreten Beispiel Delta Schlange Fp von A ist Integral dc dc bar. Das sind jetzt neue Grassmann-wertige Felder, die ich einführe, um diese Determinante da zu realisieren. Und dann e hoch minus Integral do4x, Integral do4y. Dann c a Stern von x, mab von xy, cb von y. Und also diese Integration über c und c bar ist halt wieder erstens eine Pfadintegration, also das heißt ein Produkt von vielen Integralen über alle Raumzeitpunkte x und alle Farbindizes a, dann den Realteil von c von a und den Imaginärteil von c von a integriert. Also analog wie bei den Fermionen. Und naja, dieses MAB, wie ich schon gesagt habe, das ist im Wesentlichen das, was halt unter der Determinante steht. Also wir, haben diese gleiche Bemerkung hin, die ich da oben hingeschrieben habe, wir sind interessiert momentan am Delta Fp für unsere Eichbedingung F'. Deswegen ist dieses MAB folgendes, also die Ableitung von FA von x minus BA von x nach Lambda B von y an der Stelle Lambda gleich 0. Aber jetzt sehen wir das, was ich da schon erwähnt habe, nämlich dass das eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich in Delta Fp diese alte Eichbedingung F oder die neue F' einführe, denn das F' unterscheidet sich halt nur über einen Shift, einen konstanten Shift um B, aber wenn ich B nach Lambda ableite, dann gibt es natürlich 0. Also nur dieses F, nur diese Eichbedingung, die hängt von Lambda ab. Also das heißt, das ist identisch zu Delta FA von x nach Delta Lambda B von y bei Lambda gleich 0. Na, und dann. Beliebiges Feld mit Farbindex.
Farbindex. Also es ist auf jeden Fall auch so ein Eichfeldteil. Und damit ist es doch a priori erstmal nicht abhängig von Lambda, oder? Weil Lambda sind doch die Generatoren oder schlag mich tot irgendwas von diesen Eichfeldern dann oder steht von aber ja auch irgendwas von Eichfeld. So wie ich das verstanden habe, oder?
Also es hat einen Farbindex und damit halt die Struktur von dem Raum, in dem die Eichtransformationen wirken, aber das soll sich nicht transformieren in der Eichtransformation. Also das ist einfach ein mathematisches Objekt, was halt drei Komponenten im Farbraum hat und in der Raumzeit ausgedehnt ist und es ist halt eine beliebig vorgehbare Funktion. Also das ist nichts, was sich eichtransformiert.
Also es sieht so aus, wie das, was sich eichtransformiert,
tut. Genau, also ich meine, ich kann ja die mathematische Struktur genauso wählen. nur halt sagen, unter Eichtransformationen ist es einfach eine Konstante. Genau, also wenn das nämlich nicht so wäre, dann könnt ihr also diese Identität hier offensichtlich nicht verwenden, weil dann wäre dB nach d Lambda ungleich 0. Aber also das ist ein guter Kommentar. Also b ist irgendeine fest vorgegebene Funktion, die sich nicht transformiert unter Eichtransformationen. Okay, also jetzt setze ich das ein. Pfadintegral wieder und beziehungsweise ins erzeugende Funktional. Und dann habe ich Folgendes, also z hängt jetzt von j ab und wir werden gleich sehen, was dieses Alpha und Alpha Stern noch ist. Das ist 1 durch z Integral dA. Jetzt habe ich noch diese neuen Pfadintegrationen dc, dc bar drin. Dann, wo wir noch nicht wirklich weitergekommen sind, aber was jetzt bald passieren wird, ist diese Delta-Funktion. Die steht also nach wie vor drin. Aber was wir jetzt schon weggekriegt haben, ist diese Verdf-Popov-Determinante, nämlich habe ich jetzt halt also mal eine E-Funktion und diese E-Funktion enthält halt die Young-Mills-Wirkung, aber jetzt auch minus Integral d hoch 4x Integral d hoch 4y ca Stern von x mab von xy cb von y. Also das heißt, die Verdf-Popov-Determinante in Form von so einem Beitrag jetzt zu einer Wirkung, also sieht ähnlich aus wie eine fermionische Wirkung, plus Integral d hoch 4x j nü von x a mü a von x. Und ja, jetzt kommt dieses Alpha und Alpha Stern, nämlich diese neuen Felder c, die wollen wir, oder müssen wir dann später auch in Störungstheorie behandeln. Und um das tun zu können, brauchen wir halt entsprechende Quellen, auch für diese Felder C und die habe ich Alpha genannt. Also plus Alpha A Stern CA von X plus CA Stern von X Alpha A von X. Also z wurde dabei in Quellen für c und c Stern erweitert und das ist notwendig wegen mögliche Kopplung von A mu A und C, C Stern durch MAB und ja, die da für erforderliche Behandlung durch Störungstheorie. Und die zweite Bemerkung dazu, diese die dem Neuenfeld CA entsprechenden Teilchen. Erfüllen wegen der Grassmann-Eigenschaft. Das Pauli-Prinzip. Aber die besitzen keinen Spin. Also den Spin, wenn euch erinnert, braucht man einen weiteren Index, also typischerweise einen Spin-Index, und den hat dieses Feld C nicht. Also mit anderen Worten, das sind irgendwie ja, so eine Mischung aus Bosonen und Fermionen, also sie haben ganzzahligen Spin, aber das Pauli-Prinzip ist realisiert. Außerdem treten sie in observablen bzw. feinen Diagrammen nur in Form innerer Linien auf, nämlich halt über die Störungstheorie, also als äußere Linien oder so machen sie keinen Sinn. Das ist ein mathematisches Konstrukt, was wir jetzt da eingeführt haben, dieses C. Aber das ist nichts, was der Experimentator als Teilchen präparieren kann. Aber nichtsdestotrotz, in unserem mathematischen Formalismus kann es halt sein, dass wenn ich mit Gluonen oder was beginne oder Gluonen aneinander streue, dass die irgendwann über diese Wechselwirkung, die über MAB mit C und C-Stern zuwege kommt, dass halt so ein Gluon in irgendwie ein Teilchen C übergeht. Also sie treten in Observablen nur in Form innerer Linien auf. Und naja, daher werden sie als Geister bezeichnet. Also weil man sie halt nicht wirklich nachweisen kann, aber weil sie nichtsdestotrotz die Mathematik, die hinter der Berechnung von physikalischen Größen halt steckt, beeinflussen. Gut, also es ist eine lange, komplizierte Rechnung, die wir da jetzt heute tun. Gucken wir nochmal zurück, dass wir den Faden nicht ganz verlieren. Also das Ziel, wo wir dabei sind, ist immer noch der erste Punkt auf der rechten oberen Tafel, nämlich bringe z von j in diese Form Integral dA e hoch minus s effektiv. Und das haben wir jetzt zu 50% geschafft, nämlich indem wir halt die Vdf-Popov-Determinante über diesen Trick, dass wir halt neue Grassmann-Felder einführen, also in Exponenten hochgeschafft haben. Unser s effektiv ist halt dann später s von a plus oder minus dieser Anteil, der diese neuen Geistfelder enthält. Was wir halt noch nicht geschafft haben, also deswegen nur zu 50% Erfolg, ist momentan diese Eichfixierung hochzubringen. Nichtsdestotrotz, in der Eichfixierung haben wir auch schon ein bisschen was getan, nämlich wir haben dieses Feld B eingeführt und das wollen wir jetzt dann gleich ausnutzen, um auch diese Delta-Funktion nach oben in Exponenten zu kriegen. Also, das heißt, nach der Vertiefpaarbuffte-Dominante geht es jetzt noch darum, die Eichfixierung entsprechend zu modifizieren oder zu behandeln. Und das ist halt dieser Term Delta F von A. Und was wir jetzt machen, ist eine Mittelung über die sich in BA unterscheidenden Eichungen. Also, wenn man irgendwie Physik betreibt, dann interessiert man sich immer nur für Eich-invariante Größen. Das haben wir, denke ich, im letzten Semester schon diskutiert. Irgendwas, was von der Eichung abhängt, das kann nichts Messbares sein, weil halt eine Eichtransformation per Konstruktion oder per Ausgangspunkt halt was ist, was physikalisch äquivalente Eichkonfigurationen oder Situationen verbindet. Also das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Eichungen nehme, die sich gerade halt in diesen B unterscheiden und deren Ergebnisse aufmittel, solange ich ein physikalisches Ergebnis mir angucke, kann diese Mittelung keinen Unterschied machen. Da zähle ich halt immer wieder das Gleiche zusammen und am Ende dividiere ich sozusagen durch die Anzahl der möglichen Bs. Aber wenn ich immer das Gleiche Eichinvariante aufaddiere, ist das gleichgültig. Warum wir es halt dennoch tun, ist, weil es uns mathematisch jetzt gleich helfen wird, diese Delta-Funktion loszuwerden. Und zwar also in folgender Form. Diese Mittelung für unser erzeugendes Funktional wird so aussehen. Das ist 1 durch z. Jetzt schreiben wir wieder ein Pfadintegral hin über alle denkbaren Bs. Und wir machen diese Mittelung mit einem gewissen Gewichtsfaktor, nämlich e hoch minus 1 durch 2 xi Integral d hoch 4x ba ba. Dieses xi, das ist eine Zahl und die verwendet man dann erst ganz am Ende. Das ist nichts wirklich Entscheidendes. Das macht einem dann bei den Feynman-Regeln das Leben ein bisschen leichter momentan. Es ist einfach ein Parameter. Gut, und also dieses, es geht gleich noch weiter, wir sind noch nicht am Ende, aber dieses z, das ist halt wieder eine Normierung des gesamten Pfadintegrals, was ich jetzt noch weiter schreibe, auch mit dieser Normierung db, also das z, auch wenn ich immer denselben Buchstaben verwende, soll halt eher die korrekte Normierung andeuten. Naja, und jetzt also mal die Zeile, das ist jetzt end, kommt jetzt das, was wir halt davor hatten, nämlich dA Integral dc dc bar, dann Delta f von a minus b mal unsere E-Funktion minus die Young-Mills-Wirkung minus Integral d hoch 4x Integral d hoch 4y, dann der Geisteranteil ca Stern von x m a b x y c b von y plus jetzt noch die ganzen Quellen Integral d hoch 4x j mu a von x a mu a von x und so weiter. Also lass mir vielleicht hier der Einfachheit halber schreiben, einfach Alpha Stern C plus C Stern Alpha. Also im Detail, wie wir es halt da unten hingeschrieben haben. Und eine Klammer muss ich noch zumachen. Gut, also warum diese Mittelung jetzt Sinn macht, Grad mit diesem Feld B ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, denn wir haben eine Delta-Funktion drinstehen von der Eichbedingung minus B. Und wenn ich jetzt über B integriere, dann geht die Delta-Funktion weg und das ist schon mal schön, weil wir die loshaben wollen. Naja, und ich meine, die Mittelung haben wir gerade halt so gemacht, dass der Gewichtsfaktor ein Exponent ist. Und was passiert jetzt damit? Die Eichbedingung F, die wandert jetzt halt in Exponenten hoch, weil nach der Integration über B gerade die Bs durch die Fs ersetzt werden. Also das heißt, vor 20 Minuten, wo ich halt die Eichbedingung F durch F minus B ersetzt habe, war mehr oder weniger dieser Trick schon von langer Hand geplant. Und das ist halt die einzige Chance, dass man diese Delta-Funktion loswerden und gleichzeitig die Eichbedingung irgendwie einbaut, oben in Exponenten rein. Also, das kann ich halt ausintegrieren. Das Integral dB geht halt mit dieser Delta-Funktion weg. Und was hier dann steht, ist FA von A und auch nochmal das gleiche FA von A. Ansonsten müsste sich nichts tun, dann lasse ich es, glaube ich, besser genauso stehen, wie es ist. Dann ist es übersichtlicher, als wenn ich das Ganze nochmal abschreibe. Also, ja, auch wieder der Vollständigkeit halber, aber mittlerweile hat man das jetzt so oft, dass es, glaube ich, schon klar ist, was Integral groß dB bedeutet. Das ist halt wieder Produkt über alle x und a dBa von x. Gut, und jetzt sind wir eigentlich fertig. Also das wesentliche Endergebnis dieser VDF-Popoff-Methode ist halt das folgende, also ein erzeugendes Funktional für unsere Eichtheorie, sei es jetzt abelisch oder nicht abelisch, hängt ab von J, Alpha und Alpha Stern. Und das ist 1 durch Z, Integral über die Eichfelder, Integral über die Geistfelder, dann E hoch minus, wie wir es uns gewünscht haben, eine modifizierte Wirkung, die man effektive Wirkung nennt, die hängt ab von A, von C und von C Stern. Und dann habe ich noch diese Quellen, diesmal schreibe ich sauber aus, Integral d hoch 4x, j mu a von x, a mu a von x plus Alpha a Stern von x, ca von x plus ca Stern von x, Alpha a von x und noch eine Klammer zu. Wobei jetzt halt dieses S-Effektiv noch hinschreiben muss. Das Effektiv von A, C, C Stern ist halt die normale Young-Mills-Wirkung oder Maxwell-Wirkung, je nachdem, was einen interessiert. Und jetzt zwei zusätzliche Terme, nämlich einen, den wir gerade von der Eichfixierung gekriegt haben, der plus 1 durch 2 Xi ist Integral d hoch 4x Fa von A Fa von A und diesen Anteil nennt man häufig S Gauge Fixing von A und im zweiten Teil Integral d hoch 4x Integral d hoch 4y ca Stern von x mab von x y cb von y und diesen Teil, den nennt man häufig S-Ghost, also für die Geister. Und der hängt ab von A, weil dieses M, wenn er zurückblättert, auch von A abhängt und von C und von C-Stern. Gut, und das ist also das Wesentliche, was ihr aus dieser Stunde mitnehmen solltet. Also ob ihr es euch wirklich auswendig merken könnt oder wollt, das sei mal dahingestellt, aber zumindest die grobe Struktur, welche Elemente da auftreten, das solltet ihr halt wissen, dass ihr irgendwie eine effektive Wirkung habt, die um zwei Terme erweitert wurde, neben der normalen Eichwirkung einen Eichfixierungsanteil und einen Geistanteil, dass das Pfadintegral jetzt nicht mehr nur ein Pfadintegral über Eichfelder ist, sondern auch über diese Geister und naja, alles andere, also die Details, bevor ich jetzt zum Beispiel Feynman-Regeln oder was hinschreiben kann, muss ich mich natürlich auf die Eichfixierung festlegen. Denn wenn ich zwei verschiedene Eichbedingungen wähle, zum Beispiel Lorentz-Eichung oder eine andere Möglichkeit wäre temporale Eichung, wo ich die Nullkomponente vom Eichfeld auf Null setze, dann habe ich hier natürlich ganz andere Terme stehen und auch in diesem MAB was ganz anderes stehen. Und je nachdem habe ich natürlich auch andere Feynman-Regeln. Nichtsdestotrotz, die Größen, die physikalischen, die eigentlich invariant sind, die müssen natürlich wieder identisch rauskommen, wenn ich sie ausrechne. Aber was halt auf Ebene der Feynman-Bilder und der Mathematik passiert, das ist unter Umständen verschieden. Also manche Eichung mag halt zweckmäßig sein und manche mag sehr schwierig sein, aber zumindest ist das jetzt ein allgemeiner Formalismus, wo wir halt gestartet sind und unser Pfadintegral umzuschreiben. Und jetzt haben wir halt zumindest eine Chance und wir werden jetzt kürzlich sehen, zum Beispiel bei Lorentz-Eichung können wir diesen Propagator verklonen, wo wir da das letzte Mal gescheitert sind, dieses Mal invertieren und wirklich ausrechnen. Also es ist ein weiter Weg und meine ich mit einer der schwierigsten Mathematik-Dinge, die wir jetzt hier in dieser Vorlesung besprochen haben und wahrscheinlich auch besprechen werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ihr viel über die Mathematik von Funktionalintegralen und so weiter lernen könnt, wenn ihr sorgfältig durch dieses Zeug nochmal durchgeht. Und naja, wenn ihr eher an Physik interessiert seid als an Mathematik, dann würde ich sagen, zumindest dieses gelb eingekastelte wirklich insofern zu verstehen, was die einzelnen Symbole bedeuten, das würde ich sagen, ist das Minimum. Gut, ich werde ein ganz kleines Unterkapitel noch machen, nämlich eine Liste von häufig verwendeten Eichbedingungen anzugeben. Denn wenn man jetzt irgendwie Feynman-Regeln, wie gesagt, hinschreiben wollen und das werden wir dann auch in der nächsten Stunde machen, dann müssen wir uns halt auf irgendwelche Eichungen festlegen und was mir da in den Sinn kommt, das sind ganz spontan vier Eichungen, also die sogenannte Lorentz-Eichung, die hatten wir bereits. Das ist, wenn ich FA von A setze auf d μ A μ A. Und wenn das halt 0 ist, dann ein bisschen verwandt. Das ist die sogenannte Coulomb-Eichung. Da habe ich auch eine Divergenz, aber nur auf die räumlichen Koordinaten. Das soll verschwinden. Also FA von A ist dann DJ AJA. Das muss 0 sein. Dann auch wieder ein paar von relativ verwandten Eichungen. Das ist die sogenannte axiale Eichung. Und bei der axialen Eichung ist die Eichbedingung, dass irgendein Richtungsvektor nμ, den ich vorgebe, mal a μ a gleich 0 ist und dieses n μ, das soll raumartig sein. Also häufig verwendet man n μ gleich 0, 0, 0 und 1. Also wenn er diese Wahl trifft, heißt es halt, dass dass räumlich die dritte Komponente vom Eichfeld verschwinden muss. Und das letzte, aber was im Prinzip mathematisch das gleiche wie eine axiale Eichung ist, ist die temporale Eichung. Und die temporale Eichung ist halt auch eine Bedingung, dass eine Eichfeldkomponente verschwindet, nämlich gerade die Nullkomponente. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Eichungen für vielleicht ganz spezielle Probleme, aber ich würde sagen, diese vier, das sind die, die man am allerhäufigsten sieht. Und in der Vorlesung das nächste Mal, wenn wir dann diese Lorentz-Eichung uns genauer angucken und dafür mal die Feynman-Regeln hinschreiben. Und ich nehme an, eine Übungsaufgabe vielleicht in 2 Wochen ist dann eine andere dieser Eichungen, dass ihr euch die mal selber anguckt und da die entsprechenden Feynman-Regeln hat, die aus dieser großen gelben Box jetzt hier folgen, dann selber hinschreibt. Und da wird er sehen, die Feynman-Regeln und Bilder, die werden anders aussehen, aber naja, wenn man rechnen würde, und das Rechnen ist dann teilweise eben immer einfach, die Endergebnisse für euch invariante Größen, das müssen dieselben sein. Gut, die Lorentz-Eichung zu machen in Form von Feynman-Bildern, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, das hat keinen Wert, jetzt noch zu beginnen, in den letzten, weiß nicht, 2, 3 Minuten wahrscheinlich, 4 Minuten. Also, wenn ihr noch Fragen habt, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, die zu beantworten. Wenn nicht, dann würde ich heute mal ein bisschen eher Schluss machen.